schmerzt es so, weil ich mich so freuen würde, wenn er diesen Jesus auch als Wahrheit entdecken und erkennen würde. Er fragt vieles nach, aber am Ende kommt häufiger der Satz, ich lass dir deine Wahrheit und lass du mir meine Wahrheit. Und dann trennen sich meistens diese Wege. Vielleicht kennt ihr das auch und es passt irgendwie in unsere Zeit hinein, diese Aussage, jeder hat halt seine eigene Wahrheit und jetzt lasst uns das doch gegenseitig stehen lassen und hier auch tolerant sein. Auf der anderen Seite habe ich in der Vorbereitung gemerkt, es gibt doch schon Situationen in unserem Leben, wo wir dankbar sind, wenn tatsächlich jemand irgendwie eine objektive Wahrheit ausspricht, oder? Wenn wir zum Beispiel schwer krank sind und zum Arzt gehen, da sind wir dankbar, wenn ein Arzt nicht nur seine Meinung irgendwie sagt und rumphilosophiert, sondern wenn er eine richtige Diagnose stellen kann. Manchmal sind wir herausgefordert, weil wir dann zum nächsten Arzt gehen und er entdeckt plötzlich nochmal was ganz anderes und denkt, nee, das ist eine andere Sache. Hier wäre es hilfreich, wenn wir wüssten, was ist tatsächlich in dieser Situation Wahrheit, um was geht es. Auch in zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn es um Verletzungen geht, um Streitigkeiten oder all diese Dinge, Unversöhnlichkeit, Spannungen, Krisenzeiten, dann wäre es doch irgendwie nett und schlau zu wissen, was hilft tatsächlich in einer solchen Situation. Deshalb habe ich mich die Frage gestellt, was ist eigentlich Wahrheit und gibt es womöglich eine objektive Wahrheit und was, wenn Wahrheit eben mehr ist als nur Ansichtssache? Ich möchte zwei Vorbemerkungen machen zum Thema Wahrheit, weil das Thema sehr, sehr komplex ist. Und ich habe mich deshalb entschieden, mal das Thema Wahrheit über die Johannesbriefe mit uns anzuschauen. Johannes hat 3 Briefe geschrieben und da erzählt er und spricht ganz, ganz viel über Wahrheit. Und das Erste, was ich entdeckt habe, ist, dass Wahrheit an der Wurzel gepackt werden muss. Und deshalb befinden wir uns heute während der Predigt ganz viel unter der Oberfläche. Was über der Oberfläche ist, ist unser Handeln, das ist das, was andere von uns wahrnehmen. Das sind vielleicht auch praktische Anweisungen für unseren Alltag und danach sind wir gerne auch immer aus, dass man so einen praktischen Impuls mitnehmen kann, auch aus einer solchen Predigt. Und wenn es dann um so Themen geht unter der Oberfläche, manche feiern das voll und sind dabei und andere sagen, ja, das ist doch Theologie, philosophische Gedanken oder sowas und schalten gleich dabei ab. Ich möchte uns einfach einladen, mit dabei zu sein und es wahrzunehmen, weil je nachdem, welche Entscheidung du triffst, welche Definition von Wahrheit du hast, hat es automatisch Auswirkungen auch auf dein Glaubensleben, auf dein Handeln in deinem Alltag und wie andere dich wahrnehmen. Und es macht die Bibel immer wieder, dass sie ins Wurzelwerk hineingeht und je nachdem, wie deine Wurzeln ausgerichtet sind, hat das dann auch Auswirkungen auf die Früchte deines Handelns. Und der zweite Punkt, Wahrheit erneuert zuerst unser Denken. Hier wird unser Denken verändert. Und sowas gehört eben auch in eine Predigt und das entspricht auch dem biblischen Zeugnis, so sagt Paulus in Römer 12, Vers 2, passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Nur dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist, was gut und vollkommen ist und was ihm gefällt. Paulus geht es darum, auf die Wahrheit zu schauen, die sichtbar wurde in Jesus Christus. Und er setzt gleichzeitig einen Kontrast, weil er sagt, wir sollen uns nicht an die Maßstäbe dieser Welt orientieren. Was ist mit Welt gemeint? Das ist nicht die böse Welt, sondern damit ist eine Kultur gemeint, eine Gesellschaft, Personen gemeint, die sagen, vielleicht auch eine ganze Menschheit, die sagt, wir kommen auch ganz gut ohne Gott klar. Wir brauchen nicht Gott und wir richten uns nicht nach den Maßstäben des Wortes Gottes aus, der inspirierten Bibel, dem Wort Gottes, sondern wir kreieren unsere eigenen Maßstäbe. Und dabei ist nicht alles falsch. Da gibt es gute Dinge, die die Welt auch entdeckt hat. Wie Liebe, wie Barmherzigkeit, wie Besonnenheit. Aber es ist immer ein eigenes Streben und am Schluss führt alles am Ziel vorbei. Im Endeffekt führt eine Welt ohne Gott, so ist die Bibel ganz klar, in den Tod und es ist nichts Auferbauliches, es ist nicht das Leben, es ist nicht Segen. Und so sagt Paulus, vielmehr richtet euer Denken ganz nach Gott aus. Denn dann fällt Wahrheit in dein Denken hinein, in dein Herz und das verändert alles und das hat Auswirkungen auf einen kraftvollen, gelebten Glaube. Ich möchte mit euch vier Wurzeln anschauen, die Johannes uns vorstellt. Einmal Wahrheit wird sichtbar in Jesus Christus, Wahrheit verändert unser Handeln, Wahrheit schützt vor Täuschung und Wahrheit bringt Licht ins Leben. Also das erste, Wahrheit wird sichtbar in Jesus Christus. Johannes schreibt, das Wort, das zum Leben führt, war von Anfang an da. Wir haben es gehört, gesehen, angeschaut und berührt. Johannes fasste in einem Satz zusammen, was und wie objektive Wahrheit zum Leben führt und wie wir sie entdecken können. Nämlich durch eine Person, durch Jesus Christus. Johannes macht deutlich, Wahrheit ist nicht nur irgendwie ein theologisches Konzept, irgendwas, was sich Leute ausgedacht haben, wo man weiß, okay, das ist richtig, das ist falsch, sondern in erster Linie das Wesen von Wahrheit ist eine Person. Und deshalb schreibt er das, wir können ihn ergreifen, wir haben ihn gesehen, wir haben ihn erlebt. Wenn du Wahrheit suchst, dann findest du sie direkt bei Jesus, der das Mensch gewordene Wort Gottes ist. Nirgends anders finden wir in dieser Reinheit und Klarheit das Reden Gottes und seine Wahrheit. Ein Reden, das sich nicht nur in den Lehren Jesu spiegelt, sondern auch in seinem Wesen, in seinen Handlungen und schlussendlich das, was er für dich und für mich getan hat, nämlich gestorben und dass er auferstanden ist. Johannes macht also deutlich, wir haben es gehört, gesehen, angeschaut und berührt. Wahrheit ist in die Welt gekommen, sichtbar, greifbar, menschlich und real in Jesus Christus. Er macht mit diesem Satz dann auch Folgendes deutlich, dass Wahrheit bei Gott beginnt, der das Universum erschaffen hat. Er ist Wahrheit. Sein Wesen ist Wahrheit. Und dann offenbart Gott diese Wahrheit in diese Welt hinein. Das bedeutet, du kannst nur wissen, was objektive Wahrheit ist, wenn Gott es dir und uns mitteilt. Und das tut er im Wesentlichen durch sein Wort, durch die inspirierte Bibel. Das tut er auch durch die Schöpfung. Das tut er auch durch persönliches Reden, immer wenn es geprüft wird am Wort Gottes, an der Bibel. Aber er tut es im Wesentlichen durch sein Wort, durch Jesus Christus. Und hier finden wir Wahrheit. Hier finden wir Wahrheit. Und manches auf dieser Welt wird offen bleiben. Wir werden viele Fragen haben. Je länger ich mit Jesus unterwegs bin, entstehen immer wieder neue Fragen. Aber wo ich Antwort gefunden habe, ist in dieser objektiven Wahrheit in Jesus Christus selbst. Und er offenbart uns das, was auch tatsächlich für uns wesentlich ist. Und dann bekommt eben Gottes Wahrheit ein Gesicht in Jesus. Und schlussendlich darf dann Gottes Wahrheit durch Jesus in unserem Leben sichtbar werden. Als ich so über Wahrheit nachgedacht habe, habe ich gedacht an das Gespräch zwischen Pilatus und Jesus, weil hier Pilatus selbst die Frage stellt, kurz vor der Verurteilung von Jesus, was ist eigentlich Wahrheit? Und Jesus sagt dann auf diese Frage, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit Zeugnis ablege. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Pilatus fragt, was ist Wahrheit? Und dann bekommst du so eine Antwort von Jesus, wieder irgendwie verschlüsselt, was meint er eigentlich damit? Und nach dieser Frage, was ist Wahrheit, beendet plötzlich dieses Gespräch. Es wird uns zumindest nicht berichtet, wie es hier eigentlich in diesem Gespräch weitergehen wird. Aber dennoch hat Jesus bereits diese Antwort Pilatus gegeben, weil Jesus brachte zum Ausdruck, ich bin die Wahrheit. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand anders kommt zum himmlischen Vater als durch mich. Jesus macht deutlich, Pilatus, du fragst, was ist Wahrheit? Und die Wahrheit in Person steht gerade vor dir. Ich bin davon überzeugt, dass in deiner und in meiner Nachbarschaft, dass da viele Personen sind, die bewusst oder unbewusst die Frage stellen, was ist Wahrheit? Und gibt es vielleicht die befreiende Antwort, dass es eine objektive Wahrheit gibt, die frei macht? Und wer sind wir? Sind wir Menschen? Sind wir Personen? Sind wir Nachfolger Jesu, die diese Wahrheit aufgreifen und sagen, hey, lerne die Person Jesu kennen, weil er ist die Wahrheit. Das Zweite, was Johannes deutlich macht, ist, Wahrheit bringt Licht ins Leben. Er schreibt, das ist die Botschaft, die wir von Christus gehört haben und die wir euch weitersagen. Gott ist Licht. In ihm gibt es keine Finsternis. Wenn wir also behaupten, dass wir zu Gott gehören und dennoch in der Finsternis leben, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit. Wenn wir gerade diesen letzten Halbsatz anschauen, dann wird deutlich, dann lügen wir und widersprechen mit unserem Leben der Wahrheit, dass wir für Licht auch Wahrheit einsetzen können in diesem Vers und für Finsternis Lüge. Wenn die Bibel von Licht spricht, dann geht es immer um Wahrheit und wenn es um Finsternis geht, dann geht es um den kompletten Kontrast und den Gegensatz, dann geht es um Finsternis. Es geht hier darum, dass wir lernen dürfen, in dieser Wahrheit zu leben. Und die wesentlichen Eigenschaften von Licht sind, dass es Dinge aufzeigt, wie sie wirklich sind. Es schafft Orientierung und es schafft Räume. Das alles kann Finsternis nicht. Und wir dürfen uns immer wieder bewusst machen, aus physikalischer Sicht ist Finsternis keine Materie. Es ist lediglich die Abwesenheit von Licht. Deshalb ist Licht immer stärker als die Finsternis. Und so auch im Glauben. Manchmal fällt es uns schwer, uns zu öffnen vor anderen, auch vor Jesus. Aber oft, nicht nur oft, sondern im Kern findet hier Veränderung statt, wenn wir uns öffnen. Und etwas ans Licht zu bringen oder Jesus zu sagen, okay, ich halte mich hier nicht zurück, dann bringt das immer Segen mit sich. Im Licht zu leben kann manchmal herausfordernd sein, aber im Endeffekt steckt darin Segen für dich persönlich und für dein Umfeld. Finsternis dagegen hält dich zurück. Wir denken vielleicht an den Garten Eden, Adam und Eva, sie haben von der Frucht gekostet und plötzlich befällt sie Scham, sie verstecken sich hinter diesem Busch und sie leben im Verstecktsein vor Gott. In der Wahrheit liegt Segen, lasst uns nicht hinter diesem Busch der Lüge bleiben. Und dann macht eben Johannes deutlich, wer dauerhaft in der Finsternis wandelt, der lügt und widerspricht dem Leben der Wahrheit. Hier geht es um ein dauerhaftes Leben. Hier geht es nicht um Fehltritte in unserem Leben oder dass wir zu ringen haben mit Sünden, mit Unversöhnlichkeit, mit dem tatsächlich das Wort Gottes zu entdecken und gehorsam Jesus nachzufolgen. Darum geht es nicht. Es geht um einen Lebensstil in der Finsternis. Deshalb ist meine Frage an dieser Stelle, an dich, lässt du Raum für Gottes Licht? Lässt du Raum für seine Wahrheit in deinem Leben? Oder lässt du Dinge bewusst im Verborgenen? Je mehr du diesem Licht Raum gibst in deinem Leben, umso mehr Freiheit wirst du erleben. Denn schlussendlich sagt Jesus, meine Wahrheit, die Wahrheit wird euch frei machen. Das Dritte, was Johannes uns mitgibt, ist, Wahrheit schützt vor Täuschung. Er schreibt, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass Gottes Geist durch ihn redet. Prüft vielmehr genau, ob das, was er sagt, wirklich von Gottes Geist stammt. Denn in dieser Welt verbreiten viele falsche Propheten ihr Lehren. Johannes hat jetzt nun einen größeren Kontext im Blick. Er hat erst von der persönlichen Beziehung zwischen dir und Gott gesprochen und jetzt nimmt er die gesamte Gemeinde in den Blick, die Gemeinschaft der Gläubigen. Und er sagt hier nicht, glaubt gar nichts mehr, er sagt auch nicht, glaubt alles, sondern er sagt im Plural, glaubt, aber prüft die Dinge. Es geht ihm also nicht um naives Glauben, um Vertrauen, was nicht überprüft wird, sondern er sagt, nein, prüft es anhand der Schrift. Und das griechische Wort meint dabei, was für prüfen steht, echtes Metall von Fälschung zu unterscheiden. Und das ist wesentlich. Es ist wesentlich, echtes Metall von Fälschung zu unterscheiden. Das heißt, Johannes macht deutlich, nicht alles, was geistlich klingt, ist auch automatisch geistlich. Er meint damit auch nicht nur übernatürliche Dinge, er meint Haltungen, Ideologien, fromme Trends, spirituelle Angebote, irgendwelche religiösen Stimmen. Und so gab es schon damals Lehrer, Prediger, Personen, die sehr überzeugend klangen, aber die Wahrheit über Jesus langsam verschoben haben. Und heute sind das vielleicht andere Dinge wie damals, aber es passiert. Deshalb hoffe ich, dass ihr auch heute anhand dem Wort Gottes überprüft, was ich hier verzapft habe. Auch bei anderen Leuten, die das Wort Gottes studieren, müssen nicht nur Pastoren sein, sondern prüft es und nehmt es ernst, echtes Metall von Fälschung zu unterscheiden, damit das Evangelium nicht verwässert wird. Johannes sagt also, nicht alles, was sich gut anfühlt, führt auch schlussendlich zum Guten. Und aufbauend auf dieser Argumentation sagt Johannes, braucht es also einen Prüfstein, wie erkennt man eigentlich Wahrheit und wie kann man Wahrheit von Irrlehre unterscheiden. Und dafür gibt Johannes dann keinen komplizierten Kriterienkatalog, sondern er sagt ganz einfach, den Geist Gottes erkennt ihr daran, er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Er meint mit Bekennen ein öffentliches Zustimmen, sich fest dazu zu stellen, in jeglicher Situation und zu sagen, ja, ich bekenne Jesus Christus. Und er sagt hier, weil das ist damals das Thema war, auch von den Irrlehren, er grenzt sich ab von diesen Irrlehren und sagt, Jesus Christus ist Mensch aus Fleisch und Blut und ist zu uns gekommen. Weil damals gab es Irrlehren, die gesagt haben, nee, Jesus war nicht wirklich Mensch. Und dass Gott wirklich Mensch geworden ist, das finden wir anders da. Und Johannes sagt, wenn Jesus nicht wirklich Mensch war, dann hat Gott unser echtes Leben nie berührt. Denn dann ist Erlösung nur Theorie und dann würde Gott auf immer auf Distanz zum Menschen bleiben. Aber Johannes sagt, nein, Jesus ist in unser Leben hineingekommen, in Hunger, Schmerz, in Versuchung, Tod. Und deshalb ist immer die Frage, wenn es um Wahrheit geht, welchen Jesus verkündigen wir, welcher Jesus wird verkündet. Weisen wir auf diesen Jesus, der wirklich wahrer Mensch war, wahrer Gott, der für uns gestorben und auferstanden ist. Im theologischen Kontext, in der Entwicklung des christlichen Glaubens in der westlich geprägten Welt kommen immer mehr liberale Gedanken hinzu. Das Schriftverständnis wird hinterfragt, ist es noch inspiriertes Wort Gottes? Es wird hinterfragt, ob tatsächlich Jesus Gottes Sohn war. Braucht es wirklich das Kreuz und die Auferstehung? Spielt doch alles gar keine Rolle und es wird verwässert, es hört sich irgendwie attraktiv an, aber es entspricht nicht dem Evangelium, davon bin ich zutiefst überzeugt. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, ja, na super. Es gibt also laut Johannes, dem inspirierten Wort Gottes, eine objektive Wahrheit, die nicht diskutiert werden kann. Aber wie komme ich eigentlich dieser objektiven Wahrheit näher? Wie kann ich sie bestimmen? Und wo ist objektive Wahrheit und wo beginnt Irrlehre, die Johannes hier anspricht? Und ich habe mal versucht, so ein Modell zu entwerfen, was mir schlussendlich geholfen hat. Und das ist mein Verständnis von Gott offenbarter Wahrheit aus einer Begegnung zu Jesus. Und ich habe verschiedene Kreise gezeichnet und den Kreis, den ihr hier seht, ist der innere Kreis. Und ich habe diesen Kreis benannt, ohne diese Wahrheiten gibt es kein christliches Evangelium. Das sind die Dinge, die das Neue Testament tatsächlich verteidigt. Hier drüber diskutiere ich nicht. Ich würde so weit gehen und sagen, wer an diese Dinge nicht glaubt, ihnen nicht Vertrauen schenkt, der ist kein Christ. Es sind die Grundfesten des Evangeliums. Jesus ist Gottes Sohn. Jesus wurde Mensch. Jesus starb für unsere Sünden. Jesus ist auferstanden. Rettung geschieht allein durch Gnade Gottes. Jesus wird wiederkommen. Es gibt Gericht. Es gibt Himmel und Hölle. Wie oft predigt Jesus darüber und spricht davon? Und die Schrift ist verbindliche Offenbarung Gottes. Und hier finden wir die meisten Warnungen im Neuen Testament vor Irrlehre. Ohne diese Wahrheit sprechen wir nicht mehr von christlichem Evangelium. Und Johannes wird hier dann sehr scharf. Jemand, der das leugnet, hat nicht den Geist Gottes, sondern aus ihm spricht der Geist des Antichristen. Dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon jetzt in der Welt. Wenn man Antichrist hört, dann denken viele von uns vielleicht daran an Endzeitfilme und irgendwann wird so eine Person kommen und der ist der Antichrist. Aber Johannes spricht hier von dem Geist des Antichristen. Und er sagt, das gibt es bereits in der Welt. Das gab es damals und das gibt es auch heute. Und Anti, damit meint er nicht nur gegen etwas zu sein, sondern etwas anstelle von etwas anderem zu setzen. Und er sagt, das ist wichtig, das zu überprüfen, weil wir viele Dinge anstelle von Jesus setzen können, weil sie uns wichtiger werden. Die Bibel spricht ja auch öfters von Götzen, die in unserem Leben einfach Raum gewinnen. Und das macht den Geist des Antis gegenüber Jesu aus. Ein Jesus ohne Wahrheit, ein Jesus ohne Kreuz, ein Jesus ohne Anspruch. Das waren die Themen der damaligen Zeit. Ich weiß nicht, ob du was in diesen inneren Kreis noch hinzufügen würdest. Ich habe einfach mal eine Auflistung gemacht und vielleicht wird jetzt deutlich, wenn ich jetzt einen größeren Bogen schlage. Und das ist der zweite Kreis und den habe ich Jüngerschaftswahrheiten genannt. Und mir ist wichtig, dass ihr versteht, dass diese Fragen nicht nebensächlich sind, weil sie prägen Gemeinde und Nachfolge. Sie sind nicht beliebig. Sie sind nicht nebensächlich. Hier lohnt es sich, dafür zu kämpfen und mit Glaubensgeschwistern zu ringen. Aber es ist für mich ein anderer Kreis wie der innere Kreis. Wir hatten vor einigen Wochen die Zeltkirche mit sechs Kirchengemeinden zusammen in Straubenhardt. Und ich war mir von Anfang an bewusst, dass es hier Glaubensgeschwister gibt, die hier in diesem Kreis ein anderes Verständnis haben über das ein oder andere. Und dass sie Menschen, die ihnen anvertraut wurden, anders da prägen, als wir es als Gemeinde tun. Wir haben uns Commitment auf den inneren Kreis und haben gesagt, in dieser Region geht es um Jesus und es braucht Errettung. Die Menschen brauchen Jesus und deshalb waren wir gemeinsam unterwegs. Hier ist also wichtig, ich habe mal Taufverständnis aufgenommen, Abendmahlsverständnis, Frage Geistesgaben, Rolle von Mann und Frau, Umgang mit Scheidung und Wiederheirat, sexualethische Fragen, Verständnis von Heiligung, Endzeitmodelle und so weiter und so fort. Und wahrscheinlich sitzen wir hier im Raum und haben vielleicht bei dem einen oder anderen auch unterschiedliche Auffassungen. Das heißt aber nicht, dass unsere Ergebnisse belanglos sind, weil wir haben eine Verantwortung. Auch die Gemeindeleitung hier vor Ort hat eine Verantwortung, danach zu ringen, danach zu streben, zu erkennen, was entspricht dem Willen Gottes. Wir wollen gehorsam sein, deshalb lohnt es sich darum zu ringen und dann auch in dieser Verantwortung, dass wir eben Menschen prägen, gemeinsam unterwegs sind füreinander. Es kann sein, dass du in 10 oder 20 Jahren bei dem einen oder anderen Punkt hier in diesem Kreis zu einem anderen Verständnis kommst. Könnte sein. Du könntest auch zu einem anderen Verständnis gelangt sein, wenn du in einer anderen Kultur aufgewachsen wärst, zu einem anderen Zeitpunkt, wie auch immer. Aber das ist keine Ausrede, Verantwortung im Jetzt zu übernehmen, weil du kannst immer nur im Jetzt leben. Und gleichzeitig in aller Demut, weil Erkenntnis ist Stückwerk. Und ich rede einem anderen deswegen nicht den Glauben ab. Mein Verständnis. Ihr dürft hier auch andere Kriterien anlegen, andere Dinge hinzufügen oder so sagen, na, da gibt es noch Punkte, die gehören in den inneren und ersten Kreis hinein. Den dritten Kreis habe ich dann genannt, Gewissens- und Kulturwahrheiten. Und dieser Kreis beinhaltet für mich so Sachen wie Musikstil im Gottesdienst, Liturgie, Kleiderordnung, Hände heben oder nicht, Alkohol trinken oder nicht, bestimmte Feiertage feiern, Bibelübersetzung, Sitzordnung, Hauskreisform, Fastenform und so weiter und so fort. Und hier gibt es eine große Vielfalt. In diese Kategorie zählt, was Paulus im Römerbrief schreibt und dann auch im Korintherbrief aufnimmt. Es geht hier um die Frage, dürfen Heidenchristen, also Leute, die nicht dem jüdischen Volk entspringen, es geht hier ums Verzehr vom Götzenopferfleisch und allgemein die Frage, ob du Götzenopferfleisch essen darfst oder nicht. Und die einen sagen, das ist unrein, und die anderen sagen, hey, ist doch gar kein Problem, lasst es uns essen in Danksagung. Und hier gibt es unterschiedliche Auffassungen, es gibt einen Konflikt, den sie auch austragen, wo sie miteinander im Gespräch sind und dann auch zu entsprechenden Lösungen und Anweisungen kommen. Da sagt dann eben Paulus, nichts an sich ist unrein, in Römer 14, aber für den, der es für unrein hält, ist es unrein. Und alles, was nicht aus Glauben geschieht, ist Sünde. Paulus behauptet hier nicht, dass Wahrheit irgendwie relativ ist, aber er sagt, dass es Fragen gibt, bei denen das Gewissen eine Rolle spielt. Und wer gegen sein Gewissen handelt, sagt er, das ist sündiges Verhalten. Selbst dann, wenn die Handlung an sich nicht sündhaft wäre. Das heißt, wenn dein Gewissen sagt, das tue ich nicht und davon bin ich überzeugt, dann tu es auch nicht. Dann tu es auch nicht, wenn es dem Wort Gottes entspricht, nach deinem Verständnis und wenn es im tiefsten Inneren in Freiheit führt und vor allem zu Jesus hin. Und lass den anderen stehen. Ich bin oft in Europa oder weiter hinaus unterwegs. Das sind andere Kulturen, andere Auffassungen. In der Ukraine waren wir in der Gemeinde, da darf ich kein Alkohol trinken. Soll ich jetzt mein Bierle auspacken? Inzwischen tue ich auch Bier brauen. Manche können das gar nicht verstehen. Nein, mache ich natürlich nicht. Gegenseitige Zu- und Unterordnung in aller Demut. Die Frage ist also bei diesen drei Kreisen, wo würdest du was zuordnen? Dazu drei wichtige Facts zu diesem Modell, die für mich wichtig sind, wie ich mit diesem Modell umgehe. Frage dich, wo es sich lohnt zu kämpfen und wo nicht. Und ich würde sagen, je weiter die Thematik im Kern des Kreises liegt, umso mehr lohnt es sich zu kämpfen. Je näher wir dem Zentrum kommen, desto klarer müssen wir sein. Und je weiter wir uns vom Zentrum entfernen, umso demütiger und geduldiger müssen wir miteinander umgehen. Sei dir auch bewusst, wenn alle Themen in Kreis 1 fallen würden, dann würde daraus Härte, Spaltung und Rechthaberei fallen. Wenn wir also die Gottesdienstform, wie wir sie hier leben, plötzlich in Kreis 1 sehen, dann würde Härte daraus entstehen, Spaltung und Rechthaberei. Und ebenfalls sollte uns bewusst sein, wenn alles in Kreis 3 fallen würde, dann würde alles beliebig und orientierungslos. Und das entspricht definitiv dem Evangelium nicht. Das Zweite, der Prüfstein deiner erkannten Wahrheiten liegt am Ende immer in der Liebe. Jesus sagt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wahrheit produziert immer Liebe, Heiligkeit, Demut, Freiheit, Einheit und vieles mehr. Lüge dagegen produziert Stolz, Verwirrung, Spaltung, Selbstzentriertheit. Also lasst uns auch auf die Früchte schauen, von dem, der etwas erkannt hat, von dem, was er bekennt, von dem, was er lebt. Und dann als Drittes, das Wort Gottes führt immer zu Jesus. Und deshalb ist die Frage, zu wem führt deine Wahrheit, die du erkannt hast? Führt sie zu dem Jesus, der gestorben und auferstanden ist, der das sichtbar gemachte Wort Gottes ist oder nicht? Führt es in Jüngerschaft oder nicht? Führt es in Gehorsam gegenüber Jesus oder nicht? Das Letzte, was dann Johannes deutlich macht, das vierte, Wahrheit verändert unser Handeln. Johannes 2 heißt es, wenn wir uns an Gottes Gebote halten, zeigt uns dies, dass wir Gott kennen. Wenn jemand behauptet, ich kenne Gott, hält sich aber nicht an seine Gebote, so ist er ein Lügner. Die Wahrheit lebt nicht in ihm. Doch wer sich nach dem richtet, was Gott gesagt hat, bei dem ist Gottes Liebe zum Ziel gekommen. Daran erkennen wir, ob wir wirklich mit ihm verbunden sind. Wer von sich sagt, dass er zu ihm gehört, der soll auch so leben, wie Jesus gelebt hat. Für mich sind es sehr herausfordernde Worte, auch sehr harte Worte, aber sie bedeuten, dass wahrer Glaube sich in unserem Tun zeigt und nicht nur in unserem Reden. Für mich bedeuten diese Worte, wer Jesus kennt, der richtet sein Leben auch nach ihm aus. Der richtet sein Leben nach ihm aus. Der richtet sich an die Gebote Gottes, das beinhaltet nicht nur die 10 Gebote, sondern Jesus hat ja sehr viel freimachende Gebote mitgegeben. Vergebt einander, liebt einander, macht zu Jüngern, er fasst dann alles im Doppelgebot der Liebe zusammen. Was für eine Freiheit, ich richte mich danach aus. Ich kürze etwas ab, hier noch, wenn ihr mögt, dürft ihr den 3. Johannesbrief lesen. Hier nennt dann Johannes 3 Beispiele, 3 Personen, wo sich Wahrheit zeigt oder eben auch nicht. Zwei positive Beispiele, das sind Gaius und Demetrius. Diotrephes steht dafür, dass er Wahrheit blockiert hat. Lest das gerne zu Hause nach in dieser Woche und fragt euch, okay, welche Person gerade von diesen drei spiegelt sich in meinem Leben wider? Johannes bindet schließlich seine Gedanken zur Wahrheit im dritten Johannesbrief zusammen. Da heißt es, für mich gibt es keine größere Freude, als zu hören, dass alle, die durch mich Christen geworden sind, ihr Leben ganz an der Wahrheit ausrichten. Das ist seine größte Freude und ich bin davon überzeugt, dass das auch die größte Freude ist von Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist. Dass er eine solche Freude hat, wenn er Nachfolger Jesus sieht, wenn er hier in diesen Raum schaut und Herzen sieht, die ihm zugewandt sind, in aller Begrenztheit, in allen Fragen, in allen Nöten, in aller Zerrissenheit, in all unseren Fehltritten. Aber schlussendlich geht es um diese Frage, ist mein Herz diesem Jesus, der die Wahrheit in Person ist, zugewandt? Ich darf euch mal als Lobpreisteam nach oben bitten. Ihr werdet mit uns noch ein Lied singen und es auch gleichzeitig dadurch zusprechen. Und danach möchte ich nochmal hier nach oben kommen. In der ersten Lobpreiszeit hatte ich ein paar Eindrücke, die ich gerne mit euch teilen will. Jesus, ich danke dir, dass du die Wahrheit bist und dass deine vollkommene Freude daran besteht, wenn Menschen sich entscheiden, ihr Herz dir zuzuwenden und sich nach der Wahrheit auszurichten. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du darin Gnade schenkst. Ich bete darum, dass du es sprachfähig machst, dein Wort und deine Wahrheit zu bekennen und zu verkünden. Ich will da keine Abstriche machen. Ich bete uns, dass du uns darin lehrst, bei diesen Jüngerschaftswahrheiten, dein Wort zu erkennen, dein Wille zu erkennen und dann im Gehorsam unterwegs zu sein. Ich bete darum, dass du unsere Früchte bewahrst und dass diese Früchte stets auf dich weisen. In Jesu Namen. Amen.